Das wäre die Predigt von heute gewesen über Jakobus, den Schluss über das, was er zum Armsein und Reichtum, Arme und Reiche sagt. Aber ich habe gedacht, das wäre wirklich vollkommen unangemessen, heute einfach mit einer Predigtreihe weiterzumachen. Und deswegen versuche ich, ein paar Gedanken ringsum die Situation mit Manuelas Tod und wie gehen wir überhaupt mit solchen Situationen um, heute mal zu denken. Fakt ist, auch wir Christen sind nicht rausgenommen aus dieser Welt. Und auch wenn wir unseren Erlöser anschauen, Jesus, dann müsste uns das eigentlich sofort klar sein, denn auch bei ihm war das schon so. Er ist nicht der strahlende Held gewesen, der durch alles durchmarschiert ist und überall siegreich war und es gab keine Anfeindungen und sogar er wurde vom mangelnden Glauben in seiner Heimatstadt gebremst und beeinträchtigt. Und er entscheidet sich für einen grausamen Tod, für das, was Gott ihm aufgetragen hat und was seine Aufgabe, sein einmaliger Dienst war. Und so ist es auch bei uns. Wir sind nicht rausgenommen aus dieser Welt. Wie wäre es, wenn bei den Christen nur alle immer geheilt würden und bei den Christen keinerlei Leid und Misslingen und Missgunst und alles perfekt wäre? Was wäre im Lauf der Kirchengeschichte passiert, wenn das von Anfang an bei den Christen so gewesen wäre? Ich vermute, entweder die Christen wären komplett ausgerottet worden, weil das unerträglich geworden wäre, wenn immer dort nur alles geheilt, gelingend, gut, reich, üppig, gesegnet wäre. Oder die Leute wären in Scharen geströmt und es hätte irgendwas gegeben, wo die Leute aus allen möglichen Motiven dabei gewesen wären, nur nicht aus den, oder viele nicht aus den Zentralen. Also wir wissen, wir sind da mittendrin. Also wir erleben zum Beispiel im Beruf oder in Beziehungen massive Ungerechtigkeiten. Wir erleben, dass sich eine Lebenskrise oder eine schwierige, belastende Situation zieht über Jahre oder manchmal über Jahrzehnte. Obwohl wir beten, obwohl wir mit bestem Herzen und Gewissen mit Jesus unterwegs sind. Wir erleben, dass eine langjährige Beziehung zerbricht. Ja, zu den eigenen Kindern, zu einem Partner, in der Familie, eine Freundschaft. Wir sind in einem Job drin und sind happy und finden es toll und gut und plötzlich beschließt der Konzern eine große Umstrukturierung und wir sind weg von unserem Job. Ein Unglück trifft uns aus heiterem Himmel. Wir sind unterwegs mit dem Auto, keiner ist schuld, ein Tier läuft über die Straße, wir knallen an den Baum oder was auch immer. Oder wir schauen uns diese Welt an und sagen, Mensch, irgendwie, das geht doch alles überall gefühlt den Bach runter. Da ist doch überall Katastrophe und Ungerechtigkeit und Willkür und Missbrauch von Reichtum und Manipulation und was auch immer. Oder eben eine schwere Krankheit tritt in unser Leben oder das Leben von jemandem, den wir schätzen und lieben. Oder eben, so wie jetzt mit Manuela, ein Mensch, den wir von Herzen geliebt haben, stirbt. Also wir sind mittendrin in der Welt, obwohl wir mit Jesus unterwegs sind. Und diese Dinge treffen uns genauso, wie sie auch die anderen Menschen in der Welt treffen. Natürlich wirft es die Fragen auf, wenn sowas passiert, denn wir kennen ja auch die Fülle der Verheißungen, die Gott uns gegeben hat in seinem Wort. Also zum Beispiel gerade rings um das Thema Heilung. Ja, wir haben das schon erlebt, wir lesen davon. Ja, Manuela hat das von Herzen geglaubt. Und trotzdem müssen wir feststellen, Gott heilt nicht immer und er heilt nicht jeden oder jede. Ja, wir sehen eine Situation, vielleicht in einem Staat, in einem Land verfahren und Menschen beten und Gott scheint nicht einzugreifen. Oder zu unseren Lebzeiten, wir erleben nicht, dass Gott in bestimmte beschwerende, schwierige Situationen eingreift. Oder auch Christen werden von Gewalt und Willkürlichkeit getroffen. Kinder, Schutzlose werden von Gewalt, von Willkür getroffen. Und dann die Frage, warum greift Gott denn da eigentlich nicht ein? Diese Fragen kommen, finde ich, vollkommen zurecht und vollkommen selbstverständlich. Und wir wären komische Leute, wenn diese Fragen bei uns nicht mehr entstehen würden. Warum heilt Gott nicht? Warum greift er nicht ein? Warum schützt er uns nicht? Und diese Frage, warum das so ist, warum lässt Gott das Welt, die Willkür, die Ungerechtigkeit, warum lässt er das zu? Das ist diese Frage, die wurde in der Theologie und Philosophie die Theodizee-Frage genannt. Wie ist das denn mit Gottes Gerechtigkeit? Warum sind diese Widersprüche eigentlich da? Und ein christlicher früher Theologe, so aus dem 2., 3. Jahrhundert, der hat das mal, diese paradoxe Situation zwischen dem, was wir glauben und was wir erleben, mal mit dem Eintreffen, manchmal mit dem Nicht-Eintreffen, er hat versucht, das mal zusammenzufassen. Er sagt, entweder will Gott die Übel beseitigen, das Böse, so eine Krankheit, und er kann es nicht. Dann wäre Gott schwach, was aber auf ihn nicht zutrifft oder nicht zutreffen kann. Oder er kann es zwar, aber er will es nicht. Dann ist Gott missgünstig, sagt er, oder willkürlich, könnte man auch sagen. Und auch das meint dieser Theologe, das ist Gott fremd. Oder er sagt, Gott will es nicht und er kann es auch nicht. Dann ist er aber schwach und missgünstig oder willkürlich zugleich. Und so ist Gott nicht. Oder er sagt, oder Gott will es und er kann es, was ihm ja entsprechen würde. Und dann ist aber die Frage, woher kommt denn dann all diese Übel und warum nimmt Gott sie nicht einfach weg? Menschen zu allen Zeiten haben versucht, auf diese Fragen und auf diesen Widerspruch Antworten zu finden. Und zwar nicht nur im Christentum, sondern über die Religionen und Kulturen hinweg wurde das gefragt. Warum ist dieser Widerspruch zwischen dem sozusagen Erwünschten, dem Geglaubten und wenn es einen guten Gott gibt, der Realität, die wir dann auch widersprüchlich erleben, warum ist es so? So, das könnt ihr jetzt gar nicht mehr lesen, aber das ist Absicht. Also, das ist ein Auszug aus Wikipedia zu dieser Frage. Warum ist denn das Böse in der Welt? Warum lässt Gott das zu? Und ich wollte euch das einfach mal auch in dieser Fülle zeigen, damit ihr seht, jeder dieser Punkte sozusagen, hinter dem stehen Tausende von Büchern. Weltweit und quer durch die Geschichte, wo Menschen zu allen Zeiten, in allen Kulturen über das Christentum hinweg versucht haben, Antworten auf diese Frage zu finden. Und wenn ihr die Fülle dessen anseht, dann gibt das so einen kleinen Eindruck, wie stark das Ringen von Menschen, von Christen, über Jahrtausende gewesen ist mit dieser Frage. Also das ist nicht nur unsere Frage heute Morgen, warum ist es so? Sondern Menschen quer durch die Zeit haben versucht, Antworten zu finden, um diese Spannung zwischen dem Geglaubten und dem Erhofften und der Realität in irgendeiner Weise fassbar, denkbar, erträglich zu machen. So, die Fülle macht deutlich, wenn ich versuche heute wenige Antworten zu geben, dann lasse ich die 100 oder 1000 anderen möglichen Antworten oder Aspekte, die es dabei gibt, natürlich unbeantwortet. Und anders wird es auch nie sein können. So, was kann man versuchen als Antwort zu geben? Also, man kann Ratschläge geben in so einer Situation und passiert ja auch sehr oft, wenn jemand eine schwierige Situation, eine Krankheit hat. Ich vermute mal, dass auch ihr euch als Familie im Lauf der letzten Jahre viele Ratschläge anhören musstet, die einen so, die anderen so. Und dann alle möglichen Theorien oder Theologien oder auch vielleicht Gesundheitsdinge dahinter, die Menschen dazu sehen. So, und die eine Richtung ist, dass solche Ratschläge oft sehr schwarz-weiß sein können und manchmal sogar schuldzuweisend. Ja, der Ratschlag, da ist ja immer so dieses Wortspiel drin, dass einen manchmal so ein Rat auch wirklich schlagen kann. Und ich denke, je einfacher gestrickt unsere Antworten da werden, je schwarz-weißer, umso verheerender sind die Auswirkungen und auch umso mehr in der Regel weisen wir Schuld an Menschen zu. Also, rings um Heilung passiert's, dass Menschen kommen und sagen, ja, wenn ihr mehr gebetet hättet, dann wäre es anders geworden. Wenn ihr mehr gefastet hättet, wenn ihr mehr geglaubt hättet, wenn ihr dieses und jenes richtig gemacht hättet, dann wäre es anders geworden. Letztlich eine Schuldzuweisung. Eine, die sagt, in Klammern, du oder ihr habt's verkehrt gemacht. Und ich denke, alles, was in diese Richtung kommt, auch in so einer Situation, ja, was Schuld zuweist, was schwarz-weiß ist, was das Ganze vereinfacht, auch was auch Gott an diesem Punkt vereinfacht. Ja, es ist einfach an dem Punkt zu sagen, das ist Gottes Wille. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, so eindeutig ist es nicht. Wie ein Gott, der liebt und das Gute will und das Vollkommene will, wie es trotzdem sein Wille sein kann, dass solche grausamen Krankheiten wie Krebs überhaupt existieren. Wir können auch Gott ganz leicht vereinfachen und sagen, das wollte er so oder das war jetzt die beste Lösung oder sonst was auch immer. Aber die, denke ich, die Lösungen gibt's vielleicht für uns überhaupt nicht in dieser einfachen Weise. Sondern wir werden immer die Spannung zwischen dem Geglaubten und dem, was wir erleben, mal auflösen, wenn Gott handelt, und mal nicht auflösen, wenn wir nicht das erleben, was wir gehofft haben. Das Zweite. Ich glaube, dass die Geschichte der Menschheit, die sich mit dieser Frage auseinandersetzt, wirklich eine Nachdenkenswerte ist. Und dass die Antworten, die Menschen darin gefunden, ertastet haben, versucht haben zu formulieren, dass das wirklich auch oft sehr gute Antwortversuche sind. Und dass es sich lohnt, wenn einem das vom Typ her liegt und man in sowas gerne denkt, auch mal nachzuspüren, was haben andere Menschen denn dazu gedacht? Ja, Menschen haben gedacht, zum Beispiel die Frage der Schuld oder des Bösen in unserer Welt hängt zusammen mit der Frage nach unserem freien Willen. Denn wie wäre es, ja, wenn Gott alle zu Marionetten macht und sie würden einfach automatisch das Gute machen? Menschen haben argumentiert, dass sie gesagt haben, ja, wir sind jetzt in der Zeit zwischen dem Kommen Jesu. Ja, und es ist sozusagen der Grundstein für die Erlösung. Die Fakten sind geschaffen, aber der Kampf und Schlusskampf des Bösen zieht sich hin. Menschen haben ganz vielfach versucht, solche Antworten zu geben. Und ich glaube, es lohnt sich, über diese Antworten nachzudenken, weil ich glaube, in der Flut dieser Antwortversuche werden wir Gedanken, Antwortversuche, Indizien finden, die uns helfen, mit Situationen, die schwierig, belastend, krisenhaft, schlimm, mit einem Tod enden, etwas zu finden, womit wir leben können und Hoffnung haben. Persönlich meine ich aber, dass der entscheidendste Pfad meiner Meinung nach die persönlichen, die existenziellen Antworten sind, die Menschen in ihrer Lebensgeschichte oder durch ihre Lebensgeschichte geben. Das ist was ganz anderes als diese Schwarz-Weiß-Ratschläge. Das ist auch noch mal etwas anderes als die ganzen Denkansätze und Antworten, die es gibt. Das ist sozusagen Antworten, Sichten in Leben umgesetzt. Und Manuela hat mit ihrem Leben eine existenzielle Antwort auf die Krankheit, die sie erlebt hat, gegeben. Sie hat sich da mit allem, was sie war, reingegeben. Und vielleicht kann der eine oder konnte der eine oder der andere das eine oder andere darin nicht nachvollziehen. Aber ist es nicht im Grunde genommen so, in vielen Dingen unseres Lebens, nur da fällt es uns viel weniger auf, dass wir immer einen anderen mit seinen Lebensentscheidungen sehen. Und ich kann nicht alles, was er sagt, das ist das, was ich vor Gott sehe. Ich kann nicht alles nachvollziehen. Es ist nicht mein Maß des Glaubens. Ich bin nicht die Person. Ich bin nicht der, der in der Situation ist. Aber ich glaube, entscheidend ist, dass wir in solchen Krisen nicht antworten mit sozusagen Phrasen. Und Entschuldigung, oft ist es so unter Christen, dass wir einfach Dinge nachplappern oder anderen überstülpen. Ja, wir lesen vom Glauben von Leuten. Ja, wir machen uns das als Theorie zu eigen. Wir erwarten das von anderen und sagen, du musst auch so sein. Aber es ist oft überhaupt nicht gedeckt von dem, was wir selber sind und was wir selber leben. Entscheidend ist, wie wir in Situationen von Bedrängnis, von Nichtverstehen, wo sich die Dinge nicht auflösen, was wir dann persönlich für Antworten geben. Und Manuela hat eine existenzielle Antwort gegeben. Ob die einem persönlich gefallen hat, ob man die theologisch geteilt hat oder sonst was, aber es war ihre Antwort und da hat sie konsequent dran festgehalten. Und ob das richtig oder falsch war, ob das hätte anders gehen können, das ist nicht unser Thema und das steht uns auch nicht zu, in irgendeiner Weise zu beurteilen. Denn damit wird Manuela vor Gott stehen, vor Jesus stehen. Und er wird mit ihr über diese Dinge reden und wird ihr diese Zeit nochmal erklären, wenn es überhaupt noch dort nötig sein sollte. Es ist ihre Entscheidung gewesen, das zu leben. Und ich glaube persönlich, dass wenn wir uns Lebensgeschichten von Menschen anschauen, von Christen, die mit Jesus unterwegs waren, und sehen, was für persönliche und existenzielle Antworten durch ihr Leben haben denn die gegeben? Das persönlich finde ich oft viel inspirierender, nachdenklich machender, Antworten gebender als vieles an Theorien oder Theologien, die man sich zu diesem oder zu jenem machen kann. So, ich habe exemplarisch aus den vielen möglichen Antworten der Schrift einmal beim Hiob geschaut. Er sagt, nehmen wir das Gute an von Gott, sollen wir dann nicht auch das Böse annehmen. Als seine Frau sagt, fluch doch Gott ab und stirb, gibt er ihr diese Antwort. Nehmen wir das Gute an von Gott, sollen wir dann nicht auch das Böse annehmen. So, ich will nicht in die Diskussion einsteigen, die genauso breit ist natürlich wie dieser Zettel vorhin, wie Gott denn mit dem Bösen und der Existenz des Bösen und dem Zulassen des Bösen und auch Stellen, die mehr so andeuten, als ob er da direkt dahinter steht, in die will ich nicht einsteigen. Aber Fakt ist, wir erleben Gutes und wir erleben Übles in unserem Leben. Und Hiob gibt, wie Manuela eine existenzielle Antwort gegeben hat, er gibt für sich eine existenzielle Antwort. Seine Knechte sind alle umgekommen, seine Kinder sind alle umgekommen, er hat ein Hautgeschwür, überall kratzt sich das Zeug runter und seine existenzielle Antwort seiner keifenden Frau gegenüber ist, nehmen wir das Gute an von Gott, sollen wir dann nicht auch das Böse annehmen? Und das hat er gelebt. Und ich glaube, man kann das auch ganz platt natürlich so einen Satz benutzen, immer. Aber ich glaube, da steckt tief Nachdenkenswertes dahinter. Ich dachte, wir sind so schnell dabei, ja, dass wir das Negative sehen und Gott vorhalten und warum dieses nicht und warum nicht Heilung und warum die Ungerechtigkeit in der Welt und warum das Böse, was mir persönlich passiert und warum ist dieser und jener so schräg oder sonst was. Das geht uns so ganz schnell von den Lippen. Aber wie ist es mit dem Guten? Geht uns das genauso gut und schnell von den Lippen? Die Tatsache, dass wir zum Beispiel hier in Deutschland geboren wurden und nicht irgendwo in einem Entwicklungsland in vollkommener Armut. Die Tatsache, dass wir nicht oder viele von uns nicht eine Nazi-Zeit mitmachen mussten, sondern die Gnade hatten, 10 Jahre später geboren worden zu sein. Die Tatsache, dass wir nicht mit Down-Syndrom geboren wurden, sondern gesund und komplett ausgestattet geboren sind. Die Tatsache, dass wir lange Ehejahre miteinander hatten. Die Tatsache, dass wir Kinder haben vielleicht, die gesund sind, dass wir Freunde haben, dass wir aufstehen und unser Gehirn funktioniert, dass wir aufstehen und diese Welt ist noch so, wie sie gestern war und nicht plötzlich schweben die Bücher zur Decke und das Wasser fließt verkehrt rum oder sonst was auch immer. Ich glaube, dass das Gute, was wir täglich genießen, das wird uns so selbstverständlich, dass uns so leicht dann diese Widersprüche des Nichtgelingenden, des Bösen von so einem Tod auffallen. Aber ich glaube, die Frage, die Hiob stellt, ist zutiefst berechtigt. Er sagt, das Böse, das müssen wir doch mitnehmen, mit annehmen, mit in unser Leben integrieren, wenn wir das vielfache Gute, was wir erleben, so selbstverständlich geschenkt bekommen. So, wer jetzt glaubt, für Hiob war das so easy und damit war für ihn alles gut. Ich habe dann mal eine von seinen Klagen rausgesucht. Also, er sagt so, will ich meinen Mund nicht halten, will reden in meiner inneren Angst, will klagen voller Bitterkeit. Bin ich ein Ungeheuer, dass du eine Wache gegen mich stellst? Ja, er verhandelt mit Gott. Sage ich, mein Bett soll mich trösten, erschreckst du mich mit Träumen. Ich bin es satt. Ich mag nicht ewig leben. Lass mich. Was ist der Mensch, dass du ihn groß magst und auf ihn achtest, aber muss man dann sagen, aber ihn auch zur Rechenschaft ziehst und ihn jeden Augenblick prüfst. Wann endlich blickst du weg von mir? Habe ich dir gesündigt? Was tat ich dir an, du Wächter der Menschen? Warum hast du mich zu deiner Zielscheibe gemacht? Also, der konnte das sagen. Ja, sollten wir nicht auch das Böse annehmen? Wir haben doch das Gute. Aber das war für ihn nicht so ein easy way irgendwie. Ja, so ein locker vom Hocker. Sondern dieses ganze Buch zeigt, wie er ringt und kämpft damit und mit Gott streitet und die theologisch und menschlich einseitigen Ratschläge seiner 3 guten Freunde aushalten muss. Ja, aber er ringt mit Gott. Er kämpft mit Gott um dieses Thema. Und ich persönlich glaube, dass darin eine zweite Antwortrichtung auf diese ungelösten Dinge unseres Lebens steckt. Ich glaube, dass wir viel zu wenig, also wenigstens für mich persönlich kann ich sagen, dass wir viel zu wenig oft ringen, dann auch mit den Dingen, die nicht aufgehen. Ja, wir machen es uns leicht, Gott anzuklagen und Menschen anzuklagen und alle möglichen grundlegenden Dingen, aber oft ist es auch genauso schnell wieder weg aus unserem Leben. Und dieses Ringen, warum sind Dinge so? Und auch vielleicht, was ist denn das, was ich dazu tun kann? Wozu bin ich in Situationen reingeboren, in Situationen reingesetzt? Wozu habe ich Begabungen, Fähigkeiten, Möglichkeiten, die ich in diese Widersprüche einbringen kann? Ja, rings um Manuela jetzt und ihren Tod, da kann man alles Mögliche sagen und diskutieren, rings um Heilung und biblisch und Lehren, die es dazu gibt und sonst was. Und man kann das eine und das andere verwerfen oder bevorzugen und sagen, das ist besser und weiß der Geier was. Aber eigentlich ist die Frage, ringen wir nach so einem Erlebnis weiter um so eine Frage? ringen wir auch gemeinsam um so eine Frage und sagen, Herr, warum ist es so, dass wir gemessen an dem, was wir in der Schrift sehen, so wenig Heilung scheinen zu erleben? Herr, wie können wir anders oder besser damit umgehen, dass die Dynamis, die Kraft, die uns da versprochen ist, unter uns da ist? Wie können wir das machen, dass es nicht ein Krampf und ein Beurteilen und Verurteilen oder sonst was voneinander wird? Und das ist mit allen möglichen Themen so. Wenn mich die Ungerechtigkeit dieser Welt über Gott in Fragen bringt, bin ich dann einer, der wie Hiob ringt und ihm sagt, jetzt sag ich's dir, und warum ist es so? Und warum ist die Ungerechtigkeit so? Und warum machst du nichts? Und warum greifst du nicht ein? Ich glaube, dass dieses Ringen mit Gott um das, was nicht rund ist in dieser Welt, eine Antwortrichtung und ein Umgang schon damit ist. So, hier kommt am Schluss zu diesem bekannten Satz. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Ich meine, dass auch darin eine Wahrheit und eine Antwort steckt, zu Dingen in unserem Leben, die nicht aufgehen. Ja? Krisen, Krankheiten, Tod. Bei Hiob hat es dazu hingeführt, dass seine persönliche Beziehung zu Gott nochmal eine ganz andere, eine noch tiefere Dimension gewonnen hat. Und ich glaube, auch wenn wir Christen sind, natürlich haben wir all diese tollen Verheißungen, ja, des Neuen Testaments, ja, der Evangelien, der Briefe. Und trotzdem meine ich, dass wir vieles vom Hörensagen kennen. Und dass Gott uns immer wieder in die einzelnen Wahrheiten, für Lebens- oder Fragebereiche, Krisenbereiche reinführen will. Und wir dann sagen, jawohl, ich hatte da nur vom Hörensagen von dir gehört. Zum Beispiel von Vergebung. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen und ich habe sie erlebt. Ja. Oder ich habe mit dieser Frage um Heilung gerungen, aber jetzt bin ich zu einem Punkt des Erlebens, der Praxis, des Friedens oder Miteinander gekommen, wo das plötzlich in eine neue Dimension springt. Drei kleine Versuche. Das erste, Manuela ist gestorben, was daran gut und schlecht ist, ist schon für uns schwierig zu beurteilen aus unserer Perspektive. Aber die Frage dahinter ist, das Gute ihres Lebens, ja, das Tolle, was sie gelebt hat, was sie hier eingebracht hat, was sie in der Familie gedeutet hat, das ist die Herausforderung, das nochmal breit zu sehen und dafür zu danken und zu sagen, das Böse wollten wir nicht, aber das Gute nehmen wir nochmal mit Freude an. Das zweite ist dieses Ringen um Antworten. Und ich möchte euch auch als Familie Mut machen. Das wird jeden von euch anders treffen, auch in seiner Persönlichkeit. Und jeder wird andere Schwerpunkte und Fragen haben. Aber macht's wie Hiob. Ringt darum, dass er euch eine Antwort gibt, wo ihr sagt, so jetzt, das ist eine Antwort für mich, Vater im Himmel. Das ist eine Antwort, wo ich Frieden drüber habe und Frieden drüber bekomme. Und euch und auch uns wünsche ich, dass der Tod von Manuela einer ist, der uns nicht in die Negativität und in die Entmutigung und in das Aufgeben von Gebet für Heilung oder sonst was führt, sondern was uns zu einer tieferen Begegnung mit Gott führt, weil wir sagen, nein, trotzdem bleiben wir an dir, Jesus. Trotzdem, Vater im Himmel, halten wir dran fest, dass du ein Vater bist, auch wenn 100 und 1000 Fragen in unserem Leben und zu unserer Lebzeit nicht beantwortet werden. Amen. So.